Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesiens Präsident Joko Widodo besuchte einen öffentlichen Vortrag an der Georgetown Universität in Washington, D.C. Indonesiens Verteidigungsminister Prabowo Subianto eröffnete das 17. ADMM-Verteidigungsministertreffens. Indonesien und Deutschland kooperieren in der Entwicklung eines umweltfreundlichen Transportsystems. Die indonesischen Baumaterialien erhalten die Transaktionen im Wert von 240,6 Milliarden Rupiah in Saudi-Arabien. Der israelisch-palästinensische Konflikt hat keine wesentlichen Auswirkungen auf den indonesischen Handel. Zentraljava wird chinesische Investitionen in die Gesundheitsbranche erleichtern. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Indonesiens Präsident Joko Widodo besuchte am Montag, den 13. November 2023, einen öffentlichen Vortrag an der Georgetown Universität in Washington, D.C. in den Vereinigten Staaten. Zitiert von rri.co.id am Dienstag, den 14. November, sagte Joko Widodo, Indonesien sei mit Unterschieden sowie Vielfalt gesegnet und dennoch in der Lage, die Nation zu vereinen. Der Staat verfüge über die Pancasila-Ideologie, die ein Leitfaden im Staatsleben sei. Bei dieser Gelegenheit betonte der Präsident, Indonesien sei offen für den Aufbau einer Zusammenarbeit mit allen Ländern. Indonesien vertrete eine Haltung, die sich nicht auf die Seite irgendeiner Macht stelle, außer für Frieden und Menschlichkeit. Dem Präsidenten zufolge sei dies das Prinzip, das Indonesien in seinem Vorsitz der G20 und der ASEAN vertrete. Die Welt stehe derzeit vor einer Herausforderung humanitärer Probleme mit dem anhaltenden Krieg in Russland-Ukraine und im israelisch-palästinensischen Konfliktgebiet. Aber er glaube, dass die globale Solidarität und Führung der Schlüssel zum Ausweg aus dem langwierigen humanitären Konflikt sind. Der indonesische Verteidigungsminister Prabowo Subianto ging bei der Eröffnung des 17. ASEAN-Verteidigungsministertreffens ADMM am Mittwoch in Jakarta auf die humanitäre Krise in Gaza ein. Beim Treffen an dem Verteidigungsminister von Mitgliedern des Verbands Südostasiatischer Nationen teilnahmen, betonte Prabowo, dass die Haltung Indonesiens konsequent und klar sei, um die Gewalt in Gaza zu stoppen. Sichere Wege für humanitäre Hilfe müssen immer offen sein. In seiner Rede zur Eröffnung der 17. ADMM am Mittwoch in Jakarta zeigte sich der indonesische Verteidigungsminister zudem optimistisch, dass das 17. ADMM ein konstruktives Treffen werden könne und konkrete Lösungen für Probleme und Herausforderungen in der Region hervorbringen könne. Bei diesem Treffen hat Prabowo zusammen mit Verteidigungsministern ASEANs Sicherheitsherausforderungen neu definiert und Möglichkeiten für die Zusammenarbeit in der Region erkundet. Indonesien und Deutschland kooperieren in der Entwicklung eines umweltfreundlichen Transportsystems als Unterstützung für die Umsetzung der Initiative für grüne Infrastruktur. Das sagte Indonesiens Verkehrsminister Budi Karya Sumadi am Dienstag, den 14. November, bei einer Rede zum 75. Jahrestag der KfW in Jakarta. Nach einer am Mittwoch bei Antara eingegangenen offiziellen Erklärung pflegen die beiden Länder seit rund 60 Jahren gute Beziehungen und zusammenarbeiten, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren, um den Klimawandel zu bekämpfen. Er fuhr fort, dass der Transportsektor zu den CO2-Emissionen beiträgt. Aus diesem Grund ist das Verkehrsministerium weiterhin bestrebt, ein umweltfreundliches Transportsystem zu schaffen. Die Eisenbahnen in Surabaya, dass der Transportsektor einer der wichtigsten sei, zu den CO2-Emissionen beitragen. Die Bundesregierung selbst hat über die KfW Entwicklungsbank oder Deutsche Entwicklungs- und Investitionsbank eine Zusammenarbeit zur Finanzierung der Entwicklung umweltfreundlicher Infrastruktur oder grüner Verkehr in einer Reihe von Städten Indonesiens vereinbart. Das Handelsministerium stellte fest, dass indonesische Baumaterialien auf der Ausstellung Saudi Build 2023 im Internationalen Kongress- und Ausstellungszentrum in Riyadh, Saudi-Arabien, vom 6. bis 9. November 2023 potenzielle Transaktionen in Höhe von 15,33 Millionen US-Dollar oder 240,6 Milliarden Rupiah erzielen konnten. Der Generaldirektor für nationale Exportentwicklung im Handelsministerium, Didi Sumedi, erklärte am Mittwoch, den 15. November in Jakarta, dass die Teilnahme Indonesiens voraussichtlich ein Tor für die indonesischen Baumaterialien zum Eintritt in die Märkte Saudi-Arabiens und anderer Golfstaaten sein werde. Didi sagte, dass indonesische Baumaterialien nicht nur Vorteile hinsichtlich der Haltbarkeit hätten, sondern auch durch ihre besonderen Designprodukte einzigartig seien. Zu den erstklassigen Produkten Indonesiens gehören Aluminiumstrangpressteile, Aluminiumkonstruktionen, Faserzementplatten, Möbel, Kokosfasern, Heimdekorationen, Terrazzosteine, Wandverkleidungen, Wandpaneele sowie Obstpflanzen und Arroid-Zierpflanzen. Unterdessen erklärte Mary Mariati, amtierende Direktorin für Exportentwicklung im verarbeitenden Gewerbe im Handelsministerium, dass die Regierung weiterhin verstärkte Exporte indonesischer Baumaterialien in andere Länder fördert. Puji Ismartini, Stellvertreterin für Verstellungsstatistik und Dienstleistungen bei der Indonesian Statistikbehörde BPS, sagte am Mittwoch, den 15. November, in einer statistischen Pressemitteilung in Jakarta, dass der anhaltende israelisch-palästinensische Konflikt keine wesentlichen Auswirkungen auf den indonesischen Handel habe. Dies liegt daran, dass der Anteil der Exporte und Importe von Waren sowohl aus Israel als auch aus Palästina nach Indonesien sehr gering ist. Puji erklärte weiter, dass die politischen Bedingungen in Russland und der Ukraine auch keinen wesentlichen Einfluss auf die internationale Handelsleistung in Indonesien hätten. Indonesiens wichtigstes Importgut aus der Ukraine ist Getreide. Indonesien verfügt über einen alternativen Marktanteil für Getreideimportquellen, nämlich Australien und Argentinien, sodass es keinen wesentlichen Einfluss auf die Leistung des internationalen Handels in Indonesien hat. Die Provinzregierung von Zentraljava ist bereit, den Plan der chinesischen Regierung zu unterstützen, in die Gesundheitsindustrie in Zentraljava zu investieren, was voraussichtlich die lokale Wirtschaft verbessern wird. Dies erklärte der amtierende Gouverneur von Zentraljava, Nana Sujana, als er am Mittwoch, den 15. November, in Semarang einen Besuch vom Leiter der Zhejiang International Group, Cao Bingsui, erhielt. Ihm zufolge wird diese Investition auch die seit langem bestehende Zusammenarbeit zwischen der indonesischen Regierung, in diesem Fall der Provinzregierung von Zentraljava, und der chinesischen Regierung weiter stärken. Er betonte, dass die Provinzregierung von Zentraljava bestrebt sei, jedem Investor, der in der lokalen Provinz investieren werde, den besten Service zu bieten. Zu den angebotenen Dienstleistungen gehören die Erleichterung von Genehmigungen und die Aufrechterhaltung einer günstigen Situation in der Region sowie die Vorbereitung der Arbeitskräfte durch verstärkte Berufsschul- und Berufsausbildungsprogramme. Der Leiter der Zhejiang International Group, Cao Bingsui, sagte in seiner Präsentation, dass die Investition des Gesundheitsunternehmens im Industriegebiet Wijaya Kusuma in der Stadt Semarang mit einer Investitionsfläche von rund 200 Hektar geplant sei. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.854,88 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 17.464,25 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.503 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt, bei einer Temperatur von 25 bis 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 70-85%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Diplomatische Ecke mit dem Titel Das kasachische Pencaksilat-Team gewinnt mit Unterstützung der indonesischen Botschaft 9 Goldmedaillen bei der Dubai-Meisterschaft. Das kasachische Pencaksilat-Team gewann mit der Unterstützung von der indonesischen Botschaft in Astana 9 Goldmedaillen bei der 7 Asiatischen Pencaksilat-Meisterschaft und der 1. Nahostlichen Meisterschaft in Dubai vom 7. bis 13. November. In einer am Dienstag, den 14. November in Jakarta eingegangenen Pressemitteilung sagte der indonesische Botschafter in Kasachstan, M. Fajrul Rahman, dass die Pencaksilat-Diplomatie wichtig sei, weil beide Länder Kampfsportarten lieben. Laut Fajrul will Indonesia durch Pencaksilat die Beziehungen zu Kasachstan und Tadschikistan stärken, da die Menschen in Kasachstan und Tadschikistan Kampfsportarten mögen. Darüber hinaus ist Pencaksilat seit 2019 von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt. Die indonesische Botschaft in Astana hat in Zusammenarbeit mit dem Sportministerium, dem indonesischen Pencaksilatverband IPSI, der Internationalen Pencaksilat-Föderation und mit den Universitäten den Fortschritt von Pencaksilat in Kasachstan unterstützt. Diese Unterstützung umfasst die Einbeziehung von Trainern aus Indonesien, die Anmietung von Turniergebäuden, die Bereitstellung von Silat-Uniformen, Schutzkleidung und Silat-Eigentum sowie die regelmäßige Unterstützung von Pencaksilat-Turnieren auf regionaler und nationaler Ebene. Darüber hinaus hat die indonesische Botschaft in Astana am 28. November letzten Jahres die Pencaksilat-Corner eingeweiht, um den Kampfkünstlern das Auffinden von Referenzen im Zusammenhang mit diesem Kampfsport zu erleichtern. In diesem Jahr holte die indonesische Botschaft als Ergebnis der Zusammenarbeit mit der Staatlichen Universität von Yogyakarta und der Kasachischen Pencaksilat-Assoziation 3 Silat-Trainer, nämlich Abdul Haris, Luki Faturrahman und Tri Utaminingsih. Anschließend reisten die 3 Trainer 3 Monate lang in mehrere Städte Kasachstans, um den Kampfsportlern bei der Vorbereitung auf Meisterschaften, darunter die Meisterschaft in Dubai, zu helfen. Die erzielten Erfolge sind ziemlich beeindruckend, angefangen beim Gewinn von einer Silber- und einer Bronzemedaille in Malacca, Malaysia im Jahr 2022. Bis hin zum Gewinn von 9 Goldmedaillen bei der Internationalen Meisterschaft in Dubai im Jahr 2023. Die Teilnahme und Erfolge des kasachischen Teams stellen einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von Pencaksilat in diesem eurasischen Land dar. Damit Kasachstan in Zukunft das Zentrum von Pencaksilat in Zentralasien und Eurasien werden kann. Liebe Zuhörer, das war Diplomatische Ecke.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 16. November. Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Welttag von Angklung. Der Welttag von Angklung ist ein bedeutsamer Tag, um an den Tag, an dem Angklung von der UNESCO als indonesisches Welterbe anerkannt wurde, zu erinnern. Die Geschichte des Welttages von Angklung wird jeden 16. November jährlich gefeiert, an dem Angklung von UNESCO als immaterielles Kulturerbe der Menschheit aus Indonesien anerkannt wurde. Wir kommen jetzt zum 16. November 1995, dem Internationalen Tag für Toleranz. Der Internationale Tag für Toleranz ist ein Momentum-Tag, zum Nachdenken und zur Sensibilisierung für die Wertschätzung und den Respekt vor den Unterschieden der anderen. Der Internationale Tag für Toleranz wurde von der UNESCO anlässlich des 50. Jahrestages der Vereinten Nationen am 16. November 1995 ausgerufen. An diesem Tag verabschiedeten die UNESCO-Mitgliedsländer die Grundsatzerklärung zur Toleranz, die besagt, dass Toleranz ein Weg ist, Gleichgültigkeit im menschlichen Leben zu vermeiden. Infolge dieser Erklärung wurden die UN-Mitglieder aufgefordert, den 16. November 1996 zum Internationalen Tag für Toleranz festzuhalten. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 16. November 2002. SARS wurde zum ersten Mal in Guangdong, China, gefunden. Am 16. November 2002 wurde der erste Fall des SARS-Virus oder des akuten respiratorischen Syndroms in Guangdong, China, gefunden. Diese Krankheit wird vom SARS-CoV verursacht, das zur Familie der Coronaviren gehört, die COVID-19 verursachen. Der Übertragungsmodus von SARS ist gleich, der sich durch die Luft und Tröpfchen oder Speichel von infizierten Personen ausbreiten kann. Bis Juli 2003 gab es mehr als 8000 SARS-Fälle, die 774 Todesfälle verursachten und sich auf 37 Länder ausbreitete. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Indonesien behandelt heute das Thema, die Ministerin für Umwelt und Fortwitzer bespricht mit Wissenschaftlern der Gajah Mada Universität die Entwicklung der Fortwitzer. Die Ministerin für Umwelt und Fortwitzer, Siti Nurbaya Bakar, hielt ein Treffen mit 20 Professoren und Dekanen der Fakultät für Fortwitzer der Gajah Mada Universität UGM ab, um das Thema der nachhaltigen fortwirtschaftlichen Entwicklung in Indonesien zu diskutieren. Zu Beginn des Treffens in Jakarta am Dienstag, den 13. November 2023, sagte Ministerin Siti Nurbaya Bakar, dass das Treffen abgehalten wurde, um das Paradigma der fortwirtschaftlichen Entwicklung und Dinge zu beleuchten, die für seine Neuausrichtung identifiziert werden könnten. Sie sagte, dass es wichtig sei, die derzeitige Neuausrichtung des Paradigmas der nachhaltigen Fortwirtschaftsentwicklung in Indonesien so zu formulieren, dass sie zu einem wichtigen Hinweis für die zukünftige Fortwirtschaft werde und schließlich des Fortwirtschaftsplans auf nationaler Ebene oder RKTN. Es gibt eine Präsidialverordnung zur integrierten Flächenentwicklung auf der Grundlage sozialer Wälder. Tatsächlich hat die Regierung Nationalparks als Zentren oder Quellen regionalen Wirtschaftswachstums und als Beispiele regionaler Einkommensverteilung positioniert, wie etwa den Komodo Nationalpark und den Nationalpark des Berges Ciremai. Ministerin Siti Nurbaya Bakar förderte auch die Entwicklung der Era der Nusantara Agrofortwirtschaft als Merkmal der indonesischen Waldbewirtschaftung. Mit einem umweltfreundlichen Herstellungsansatz förderte sie die Entwicklung und Untersuchung des Borneo-Flussbeckens mit dem Charakter von Kalimantan und allen Potenzialen und der Störung, die für das Ökosystem und die Wälder Borneos auf einer Fläche von 23 Millionen Hektar bestehen. Unterdessen sagte Professor an der Gajah Mada Universität San Afri Awang, dass seine Partei die verschiedenen Maßnahmen setze, die vom Ministerium für Umwelt und Fortwirtschaft umgesetzt wurden. Viele Dinge wurden getan, darunter Durchbrüche durch Korrekturmaßnahmen und andere Programme des Ministeriums für Umwelt und Fortwirtschaft seit 9 Jahren. Darüber hinaus erläuterte San Afri Awang 7 Punkte in Bezug auf Fortspläne auf nationaler Ebene, nämlich die Erstellung von Makroplänen für die fortwirtschaftliche Umsetzung, die Erstellung von Fortsplänen auf Provinzebene und die Erstellung von Fortbewirtschaftungsplänen auf der Ebene der Waldbewirtschaftungseinheiten. Danach folgen die Erstellung von Fortentwicklungsplänen, Erstellung von Arbeitsplänen für Waldnutzungsbemühungen, Koordinierung der lang- und mittelfristigen Planung zwischen den Sektoren und Kontrolle der Fortentwicklungsaktivitäten. Ihm zufolge müssen die 7 Punkte überprüft werden, um festzustellen, ob sie beim RKTN geeignet sind. Das war unser Indonesien.
Memang semua ini milik kita.
kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melati. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 16. November. Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Welttag von Angklung. Der Welttag von Angklung ist ein bedeutsamer Tag, um an den Tag an dem Angklung von der UNESCO als indonesisches Welterbe anerkannt wurde. Zu erinnern, die Geschichte des Welttages von Angklung wird jeden 16. November jährlich gefeiert. An dem Angklung von UNESCO als immaterielles Kulturerbe der Menschheit aus Indonesien anerkannt wurde. Wir kommen jetzt zum 16. November 1995, dem Internationalen Tag für Toleranz. Der Internationale Tag für Toleranz ist ein Momentumtag. zum Nachdenken und zur Sensibilisierung für die Wertschätzung und den Respekt vor den Unterschieden der anderen. Der Internationale Tag für Toleranz wurde von der UNESCO anlässlich des 50. Jahrestages der Vereinten Nationen am 16. November 1995 ausgerufen. An diesem Tag verabschiedeten die UNESCO-Mitgliedsländer die Grundsatzerklärung zur Toleranz, die besagt, dass Toleranz ein Weg ist, Gleichgültigkeit im menschlichen Leben zu vermeiden. Infolge dieser Erklärung wurden die UN-Mitglieder aufgefordert, den 16. November 1996 zum Internationalen Tag für Toleranz festzuhalten. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 16. November 2002. SARS wurde zum ersten Mal in Guangdong, China, gefunden. Am 16. November 2002 wurde der erste Fall des SARS-Virus oder des akuten respiratorischen Syndroms in Guangdong, China, gefunden. Diese Krankheit wird vom SARS-CoV verursacht, das zur Familie der Coronaviren gehört, die COVID-19 verursachen. Der Übertragungsmodus von SARS ist gleich, der sich durch die Luft und Tröpfchen oder Speichel von infizierten Personen ausbreiten kann. Bis Juli 2003 gab es mehr als 8000 SARS-Fälle, die 774 Todesfälle verursachten und sich auf 37 Länder ausbreitete. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
semua yang pernah
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesian für die Welt herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das mit dem Titel Jakarta gehört zu den 10 besten Städten, die man im Jahr 2024 besuchen kann. Anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums veröffentlichte Lonely Planet eine Liste der 50 besten Reiseziele für Reisen im Jahr 2024. In dieser Pressemitteilung wurde die Stadt Jakarta laut Lonely Planet in die Kategorie Beste Städte zum Besuchen im Jahr 2024 aufgenommen. Das führende Reisemagazin aus den Vereinigten Staaten platzierte Jakarta auf Platz 7 von 10 ausgewählten Städten weltweit und übertraf damit Prag in der Tschechischen Republik, Izmir in der Türkei und Kansas City in den USA. Die Plätze 1 bis 6 belegen mittlerweile Nairobi, Paris, Montreal, Mostar, Philadelphia und Manaus. Der Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft, Sandiaga Uno, sagte, dass diese Auszeichnung ein wichtiger Impuls für Jakarta sei, eine neue Identität zu erlangen, von einer Hauptstadt zu einem Weltreiseziel, das von Reisebegeisterten unbedingt besucht werden muss. Unterdessen erklärte die Stellvertreterin für Marketing im Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft, Nimade Ayu Martini, dass Jakarta laut Statistik von Januar bis Juni 2023 von 798.163 ausländischen Touristen besucht wurde. Liebe Zuhörer, Jakarta ist eine der bevölkerungsreichsten Städte der Welt und verfügt über eine Vielzahl touristischer Attraktionen. Die Touristen können preisgünstige Einkaufsziele in Tanah Abang, luxuriöse Einkaufszentren in Grand Indonesia und sogar nächtliche Stadtrundfahrten in der Gegend von Südjakarta genießen. Darüber hinaus können die Touristen in Sarinah auch nach typischen und legendären Produkten der Kreativwirtschaft suchen und berühmte kulinarische Gebiete in den Gebieten Blok M, Pecenongan, Pasar Baru, Mangga Dua und Kelapa Gading besuchen. Die Einzigartigkeit einer Metropole wird man unterwegs spüren, wenn Reisende Jakarta erkunden. Neben dem kulinarischen Tourismus bietet Jakarta auch großes Potenzial für die Entwicklung des historischen, kulturellen und natürlichen Tourismus. Die Touristen können verschiedene Museen und Nationaldenkmäler besuchen, um mehr über die lange Geschichte Indonesiens zu erfahren. Außerdem besuchen wir das Mangrovengebiet in Angke, Kapuk, Nordjakarta. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Dies und Das. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Thema. Auf Wiederhören!
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Donnerstag präsentieren wir Ihnen ein altes Poplied Indonesiens. Heute spielen wir für Sie ein Lied von der Musikgruppe Stinky. Sting is aina Indonesia musik grupa di im Jahr 1992 in Jakarta gegründet wurde. Die ursprüngliche Gründung dieser Musikgruppe bestand aus Andre Taulani, Endang S. Hartanto, Nano Hellman, Irwan Batara und Edi Darmawan. Ihr erstes Album mit dem Titel Stinky enthält 10 Lieder mit dem Lied Munkinkah oder auf Deutsch Ist es möglich als Hauptlied. Dieses Lied, das im Jahr 1997 veröffentlicht wurde, beschreibt jemanden, der eine Fernbeziehung führt. Dieses Lied ist ein Kennlied in Stinkys Karriere. Bis heute ist das Lied Munkinkah oder Ist es möglich immer noch beliebt, da es eine leicht zu hörende Melodie und einen einfachen Text hat. Liebe Musikfreunde, hier ist die Musikgruppe Stinky mit dem Lied Munkinkah oder auf Deutsch Ist es möglich? Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Tetes air mata basahi pipimu di saat kita kan berpisah. Terucapkan janji padamu kasihku, takkan ku lupakan dirimu. Begitu beratnya sebut namaku jika kau rindukan aku. Aku akan datang. Mungkinkah kita kan selalu bersama walau terbentang jarak antara kita. Biarkan
Voice of Indonesia.
Sejuta rasa.